Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Heute geht es um meinen Nachfolgeschmiede-Sprint. Dieses Sprint-Programm für Seniorunternehmer und ihre Nachfolger ist nicht nur der Turbo für Nachfolgeregelungen in KMUs, der Nachfolgeschmiede-Sprint ist auch gleichzeitig ein Productized Service. Falls du noch nicht weißt, was sich dahinter verbirgt, kann ich es dir nochmal erklären. Ein Productized Service ist eine standardisierte Dienstleistung, die wie ein Produkt angeboten wird. Im Gegensatz zu klassischen, individuell angepassten Dienstleistungen umfasst ein Productized Service ein klar definiertes Leistungspaket mit festem Umfang, transparentem Preis und einem planbaren Ablauf. Dazu hatte mich neulich Mike Pfingsten, der Godfather of Productized Services, für seinen Lifestyle-Entrepreneur-Podcast interviewt. Und weil wir in diesem Gespräch so im Flow waren, veröffentliche ich das Interview heute auch nochmal hier in meinem Nachfolgeschmiede-Podcast. Im ersten Teil des Gesprächs berichte ich nochmal darüber, welche Problemzonen ich bei klassischen Unternehmensübergaben sehe und wie man sie lösen kann. In der zweiten Hälfte sprechen wir etwas mehr darüber, welche Vorteile ein Productized Service hat. Mir hat die Zusammenarbeit mit Mike da ziemlich die Augen geöffnet, dass man nämlich als Freiberufler nicht immer nur Zeit gegen Geld tauschen muss, sondern mit mehr Struktur kann man das Ganze auch cleverer anstellen. Und von dieser Struktur können auch die Teilnehmer meines Nachfolgeschmiedesprints profitieren. So. Und nun genug der Vorrede, wir springen hinein ins Gespräch mit Mike Pfingsten.
Und so freue ich mich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Benedikt Stentrup. Hallo Benedikt.
Hallo lieber Mike, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du hast ja ein Thema, was aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist. Und zwar ist es das Thema Nachfolge, gerade für Handwerksbetriebe. Das Background dazu, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber ich finde dieses Thema deswegen so wichtig, weil wir sind gerade in einer Phase, wo das Thema Nachfolge, wer wird mein Nachfolger, wer kann mein Lebenswerk übernehmen, immer mehr wird. Ja, die Boomer-Generation geht nicht nur in Rente, sondern geht auch die unternehmerische irgendwann auf ein Alter zu, wo man sagt, ich würde das gerne jemand anders geben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch das Thema, wenn ich da was übernehme, was kriege ich denn da, ist das überhaupt was für mich? Also es gibt immer so zwei Parteien und wir haben, glaube ich, auch jetzt aktuell eine Phase erreicht, wo das Thema immer, immer größer wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, weil du nicht nur zu dem Thema an sich eine wunderbare Expertise hast, du bist selbst Nachfolger eines Unternehmens, eines Handwerksbetriebes und hast es selber erlebt mit deinem eigenen Vater. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen, um mehr über dich und deine unternehmerische Reise zu erfahren. Wie kam das und wie kam das vor allem dazu, dass du jetzt sagst, ach, das ist auch ein Thema, was ich gerne wichtig vorantreiben möchte?
Also vom Werdegang her, ich habe irgendwann mal studiert, habe dann mal als Bauprojektleiter gearbeitet, bin irgendwie in den internationalen Vertrieb gerutscht und bei einem meiner damaligen Arbeitgeber gab es dann auf Gesellschafterseite auch Unstimmigkeiten, wie man jetzt mit der Nachfolge im Mittelstand umgehen soll. Und darüber gab es ein Zerwürfnis zwischen den Geschäftsführern und Gesellschaftern. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Damals war ich eben im Vertrieb leitender Angestellter und dachte, hoppala, da ist schon ganz schön Druck auf dem Kessel, wenn sich die Parteien oder die Gesellschafter einer Gesellschaft nicht einig sind, wie das geht. Und damals war ein Streitpunkt, man hatte unterschiedliche Sichtweisen darüber, ob der Junior aus der nächsten Generation der einen Gesellschafterfamilie denn geeignet ist, das weiterzuführen. So, möchte ich nicht bewerten, aber das hatte damals, war da schon mal so ein erstes Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, das hat tatsächlich einen riesen Impact aufs Unternehmen, auf seine Mitarbeiter. Also in dem damaligen Fall sind dann diverse Führungskräfte abhanden gekommen, haben ein Wettbewerbsunternehmen aufgebaut. Also richtig spannende, krasse Zeit. So, ich habe mich dann aus dem internationalen Vertrieb irgendwann aus familiären Gründen verabschiedet, weil das mit kleinerem Nachwuchs zu Hause nicht mehr so reizvoll war, um die Welt zu fliegen und habe dann letztendlich in dem Betrieb meines Vaters eine ganz tolle unternehmerische Perspektive für mich entdeckt und Auslöser war da der 60. Geburtstag meines Vaters, wo mich sein Mitgesellschafter ansprach, hey, damals waren wir noch beim Sie, Herr Stentrup, sollen wir nicht mal über Nachfolge reden? Wir können ja mal einen Kaffee trinken. So, und ja, gesagt, okay, getan. Wir haben dann im Jahr 2013 mehrmals einen Kaffee getrunken und zum 1.1.2014 bin ich dann hier bei der Sanierungstechnik Dommel angefangen, habe dann 2 Jahre mit meinem Vater gemeinsam und dem zweiten Geschäftsführer gemeinsam gemacht und dann hat mein Vater irgendwann Mitte 2016 den Staffelstab an mich übergeben. Und ja, seitdem bin ich mittelständischer Unternehmer. Wir sind hier 2 Jahre gespannt, das funktioniert auch sehr gut. Und damit waren aber meine Nachfolgeerfahrungen noch nicht zu Ende. Also ich habe das jetzt hier im Familienunternehmen, hat sehr gut geklappt. Wir hatten auch ein bisschen externe Unterstützung. Und ich habe immer schon gemerkt, ja, also ein bisschen, manche gucken neidisch darauf, ey, bei euch hat das so toll geklappt. Wie kommt das? Und da habe ich auch relativ lange drauf rumgekaut. Warum ist das so? Ich führe es darauf zurück, dass mein Vater gut loslassen konnte und ich auch die Verantwortung mit allem, was dazu gehört, annehmen konnte, vielleicht auch als Person dafür geeignet war. Und wir hatten eben externe Unterstützung, die uns da so ein bisschen geholfen hat, ein bisschen Struktur reinzubringen. Das würde ich heute noch strukturierter machen, deshalb, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. So, und dann haben wir aber jetzt mit der Sanierungstechnik Dommel danach auch nochmal einen Betrieb übernommen, der keinen Nachfolger hatte. Und das war auch nochmal eine spannende Erfahrung, mit einem geschäftsführenden Gesellschafter zu verhandeln, der schon 88 Jahre alt ist. Und dessen Tochter mit damals 65 gesagt hat, Papa, ich will in Rente, können wir jetzt nicht mal hier eine Lösung finden? Also jetzt ganz überspitzt, plakativ. Also wow. Du merkst, ich habe das Thema Unternehmensnachfolge aus verschiedenen Seiten kennengelernt. Kann am eigenen Leib sagen, das hat sehr gut geklappt, aber ich habe eben auch davor und danach schon festgestellt, das kann auch fürs Unternehmen durchaus existenzbedrohend werden, wenn man da nicht die richtigen Weichen stellt oder auf die falschen Personen setzt.
Ja, absolut. Und das ist etwas, was mich so angesprochen hat, als ich deine Geschichte gehört habe. Wir kennen uns ja schon länger, auch über den Bergero und andere Kontakte. Und jetzt hast du ja quasi noch einen weiteren Schritt gemacht. Daneben, dass du jetzt das Unternehmen mit übernommen hast und ja auch nochmal, ihr seid ja deutlich gewachsen von 45 auf 95 Mitarbeiter, hast du ja noch einen Schritt gemacht, hast gesagt, okay, ich habe jetzt das geschafft mit dem Betrieb. Da gibt es noch einen zweiten Geschäftsführer und so, der macht viel in der operativen Alltag. Du hast ja noch ein Studium drauf, also nicht nur, dass du Wirtschaftsingenieurwesen studiert hast, du hast jetzt noch was dazu studiert. Wie kam es dazu?
Also mich interessierte das Thema Mitarbeiterführung und dergleichen sehr, weil ich halt hier einen Großteil meiner Zeit eben mit Menschen und den Chancen und Risiken, die in den einzelnen Menschen liegen, verbracht habe. Und irgendwie wollte ich so ein bisschen, da war ich Ende 30, Anfang 40 auch nochmal wissen, ey, kannst du das auch nochmal, dein Grips so anstrengen, so ein Studium noch zu meistern? Und habe mich dann für ein berufsbegleitendes Studium an der Universität Münster, die haben so eine angegliederte Professional School, also berufsbegleitendes Zertifikatsstudium habe ich gemacht im Bereich Wirtschaftspsychologie, nannte sich Leadership. Da hat man sich also mit der menschlichen Persönlichkeit, mit Change-Prozessen, mit, also letztlich alles rund um Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung, aber eben aufbauend auf der menschlichen Persönlichkeit. Also nochmal richtig tief eingestiegen, auch in das, was die Wissenschaft heute schon weiß, was die Unternehmer ignorieren. Also man könnte Stellenbesetzung so viel besser machen, wenn man auf die Wissenschaft hören würde. Was viele nicht wissen, da gibt es sogar die Normen für. Also es ist normativ geregelt, wie man richtig Personal rekrutiert. Nur wir Unternehmen meinen ja immer, wir müssen das alles besser machen. Ja, da habe ich auf jeden Fall jede Menge draus mitgenommen. Und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, auch in diesem Unternehmensnachfolgekontext. Es gibt ja immer so Horrorgeschichten von Unternehmern, entweder wo der Seniorunternehmer sich schwer tut loszulassen, aus welchen Gründen auch immer, der dann mit bis ins hohe Alter irgendwie noch im Unternehmen rumwurschtelt und vielleicht auch sein Nachfolger oder der weiteren Unternehmensentwicklung manchmal auch im Wege steht. Es gibt aber auch dieses Thema, ah, der ist ja von Beruf Sohn, so nach dem Motto, der kann ja eigentlich nichts, ja, aber der Papa hat halt das Unternehmen, dann wird er halt der Chef. Also so diesen, beides wird ja der Realität nicht gerecht. Also ich kenne viele mittelständische Unternehmer, viele Familienbetriebe, da machen sich die Seniorunternehmer sehr wohl Gedanken darum, was das Beste fürs Unternehmen ist. Die machen sich sehr wohl Gedanken, ob ihre Kinder das können und wollen. Ich habe jetzt vor kurzem auf einer Fachmesse auch noch viele motivierte junge Menschen kennengelernt, die jetzt so kurz vor dem Schritt in die Nachfolge stehen. Das macht mich richtig optimistisch. Da sind junge Menschen, die können und die wollen. Auch egal, was die Presse da draußen so erzählt über die neuen Generationen. Also da sind eigentlich schon gute Rahmenbedingungen da. Nur eben die Demografie ist gerade so krass, dass eben mehr Leute aufhören wollen, als wir vielleicht junge Menschen haben, die Lücken füllen können. Und das macht das Thema jetzt natürlich, bringt das in die Öffentlichkeit ab, weil da hängen Arbeitsplätze dran. Ja. Das ist jeder Handwerksbetrieb oder verarbeitendes Gewerbe oder was auch immer, wenn die keinen Nachfolger finden, ja gut, dann können sie entweder an irgendeinen Finanzinvestor verkaufen. Ja, ob das jetzt für die Beschäftigten oder das Unternehmen wirklich immer so der beste Weg ist, weiß ich nicht. So, aber wenn sie keinen finden, liquidieren sie vielleicht irgendwann. So, dann sind die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung dieses Unternehmens auch weg. Und dann hat die Inhaberfamilie auch sicherlich keinen Ertrag aus dem, was sie halt mal jahrzehntelang aufgebaut haben.
Ja, ja. Und aus dieser ganzen Geschichte und deinem hohen Interesse an dem Thema ist ja dann vor einem Jahr ein eigener Podcast entstanden, wo du angefangen hast, so dein Wissen und deine Erfahrung reinzukippen, die Nachfolgeschmiede.
Genau. Ja, also seit April 2024 gibt es den Nachfolgeschmiede-Podcast und der Antrieb war eben, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was mache ich als Nachfolger den ganzen Tag und worauf kommt es da vielleicht an? Ziel war aber natürlich auch ein bisschen Werbung für Nachfolge zu machen, weil alle finden es total toll, wenn man irgendwo ein Startup gründet und in irgendeinem Coworking-Space da irgendwas Tolles entwickelt. Und in der öffentlichen Wahrnehmung war für mich immer so die Nachfolge immer so, ja, nur zweitcoolster. Also irgendwie, ich wollte ein bisschen Image-Werbung für Unternehmensnachfolge machen, weil ich eben selber da sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Und aus diesem Nachfolgeschmiede-Podcast kamen dann irgendwie so die ersten latenten Anfragen, wo dann Leute mich gefragt haben, ey, wir hören deinen Podcast, würdest du uns auch auf dem Weg begleiten? Oder jemand aus meinem Bekanntenkreis, der auf dem Weg ist, sich aus seinem Unternehmen zurückzuziehen, der jetzt sagt, ja, ich brauche einen Sparringspartner, der mir dabei hilft, hier mein Unternehmen abzugeben, weil in meinem Kegelclub, in meinem Sportverein, da habe ich keinen, der schon mal ein Unternehmen verkauft oder abgegeben hat. Ja, das ist so, hat sich also aus dem Podcast haben sich jetzt so ein paar Anfragen entwickelt, wo ich gedacht habe, wow, das macht total Spaß, sich da mit den Leuten, weil es sind auch alles tolle Menschen, mal auszutauschen und hinzusetzen und mal so Gedanken kreisen zu lassen, wie kann das denn gut werden? Aber das eben auch unter der Prämisse, dass das Hauptunternehmen, die Sanierungstechnik Dommel, jetzt nicht Wochen und Monate lang auf mich verzichten muss. Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, ey Mike, wir müssen mal über das Thema Product as Service reden, weil dann eben auch für mich als der diese Wertschöpfung erbringt, mein zeitlicher Einsatz planbar ist.
Genau, und das bringt mich jetzt so zu der Dienstleistung, zu dem Product as Service, den du jetzt hast. Du warst ja hier zwei Tage bei mir im Workshop und daraus ist etwas ganz, ganz Spannendes entstanden, eben genau für diese Zielgruppe. Erzähl mal ein bisschen zu dem Service.
Ja, also vorweg ein paar Grundlagen. Wenn man sich Nachfolgegeschichten anguckt, dann identifiziere ich da immer drei Problemzonen, die man sich vorher angucken sollte. Das eine ist so der heutige Alltag und auch die Erwartungen des Seniorunternehmers. Also das heißt, was macht der heute? Wo ist er tätig? Wie viel Zeit investiert er da? Und was hat er für Erwartungen an seinen Nachfolger? Weil die werden manchmal gar nicht so gut formuliert. Und dann knallt das irgendwann, weil der Nachfolger gar nicht weiß, was man von ihm erwartet. Also das ist so diese eine Sphäre, dass man sich anguckt, die Perspektive des Seniorunternehmers. Dann muss man natürlich sich den Nachfolger oder potenziellen Nachfolger anschauen und zu gucken, ey, was bringt der an Handwerkszeug mit? Was hat der für einen Werdegang? Was hat der für ein Potenzial? Was für Stärken, Schwächen bringt er mit? Das heißt, in welchem Bereich kriegt der nachher am besten seine PS auf die Straße? Das muss ja auch zwischen Vater und Kindern nicht immer oder Mutter und Kindern nicht immer identisch sein. Die können ja eine andere Persönlichkeit haben und dadurch vielleicht, auch wenn der Vater ein begnadeter Ingenieur und Tüftler ist, kann es ja durchaus sein, dass seine Kinder eher gut mit Menschen können und vielleicht eher in Human Resources oder was besser aufgehoben werden. So, das, also auch diese Perspektive der Nachfolger muss man sich angucken. Und die dritte Problemzone ist das Unternehmen selber. Das muss nämlich auch übergabereif sein. Das heißt, wenn dann natürlich seit 1990 nichts mehr investiert worden ist, weder in Prozesse noch in Digitalisierung noch in Maschinenpark, dann wird ein Nachfolger da auch keinen Spaß dran haben, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Und wenn alle Führungskräfte vom Senior handverlesen sind und aber auch genauso alt sind und nächstes Jahr auch in Rente gehen wollen, dann hat der Nachfolger auch eine riesen Herausforderung, die er so nicht wuppen kann. Ne? Das sind so diese drei Bereiche, die wir uns auch in meinem Prozess dann angucken, also Erwartungen und Rolle des heutigen Seniorunternehmers, Erwartungen und Potenziale der Nachfolgergeneration und eben das Unternehmen an sich selber. Da machen wir ja einmal so einen Rundumschlag in die wesentlichen Unternehmensbereiche, damit eben am Ende des Tages, das ist Ziel dieses Prozesses, sollen alle relevanten Informationen auf dem Tisch liegen, dass die Parteien dann entscheiden können, jawohl, wir verfolgen das so weiter oder nicht. Und das haben wir eben, oder habe ich eben mit deiner Hilfe in diesem 2-Tages-Workshop in 5 Stufen gepackt. Also das heißt, wir fangen natürlich, wir brauchen ein bisschen Vorbereitung, wir brauchen ein paar Daten, wir müssen ein paar Dinge aufbereiten und dann gehe ich eben her, mache eine Betriebsbesichtigung mit dem Senior, setze mich in dem auseinander, gehe eben seine Perspektive mit ihm in einem halben Tag durch, dann nehme ich mir einen halben Tag Zeit für die Nachfolger und dann gibt es eben noch einen gemeinsamen Workshop, wo wir gemeinsam Seniorunternehmer und Nachfolger mit mir zusammen das Unternehmen systematisch beleuchten, um es besser zu verstehen. So, und diese Informationen aus diesen Präsenztreffen verdichte ich nachher zu einem Abschlussbericht und einer Roadmap, wo dann genau draufsteht, okay, was muss jetzt die nächsten 2 Jahre passieren, damit eure Nachfolge gut wird? Und das bekommen die nachher einen Fertigstempel drauf, mit dem sie dann loslaufen können und ja, im Zweifel noch ihre Hausbank überzeugen können.
Genau, und das ist das, was ich so spannend finde, vor allem dadurch, dass du daraus jetzt so ein Produkt gemacht hast, ein klares Ergebnis liefern kannst. Ja, du hast sehr wohl natürlich die abgebende Generation, ja, da willst du wissen, klappt das mit denen? Dann hast du die nachfolgende Generation, da ist die immer berechtigte Frage, wollen die, können die, passt das überhaupt? Und dann hast du das eigentliche Objekt. Und das ist das, was du jetzt quasi, was der hohe Nutzen ist, du hast diese 360 Grad rundum einmal alles angeschaut. Mit vor allem deinem Erfahrungshintergrund, sowohl, ich sag mal, unternehmerisch, aber natürlich auch fachlich, professionell, zu sagen, okay, ich kann dir sagen, das ist die Situation, das sind die Hausaufgaben, die du als Senior, als Junior, als Unternehmen noch machen musst. Und das ist die Roadmap, die dich dahin bringt, dass am Ende das Ganze sehr gut über die Bühne geht.
Ja, wir nehmen damit ja auch irgendwie so ein bisschen das Risiko raus, ne? Also das ist... Hatte ich neulich noch irgendwo ein Gespräch mit jemandem, der wollte die Nachfolge irgendwo übernehmen und hat sich da nach einem Jahr wieder zurückgezogen, weil eben die Eigentümerfamilie immer wieder ins Handwerk fuschte. Ja, und auch diese, ja, wie reden wir darüber, dass vielleicht Dinge verändert werden müssen im Unternehmen, damit es wettbewerbsfähig bleibt, ohne dass die alte Inhabergeneration die Idee bekommt, hey, das ist ja, die machen unser Lebenswerk kaputt. Ne? Also man muss auch diese gemeinsamen Verständnis entwickeln. Okay, wenn das Unternehmen in diesem Marktumfeld mit diesem Geschäftsmodell vernünftig und profitabel weiterlaufen soll, müssen wir vielleicht irgendwo auch Anpassungen vornehmen. Und das ist in der Regel ja irgendwie so. Die Welt da draußen ist schnelllebig. Wir haben irgendwie Krisen von außen. Wir haben ein wahnsinniges Digitalisierungstempo. Wenn ich da auf Dauer mitspielen will, muss ich irgendwo mit der Zeit gehen. So, das auch diese Veränderungsprozesse soll ja die Senior-Generation durchaus mittragen oder zumindest ein Verständnis entwickeln. Aber wenn sie nachher torpedieren und hintenrum versuchen, das Rad zurückzudrehen. Das war in dem Fall, mit dem ich da gesprochen hatte. Da ist das genauso passiert. Da hat er nach einem Jahr gesagt, nee, sorry, dann bin ich hier nicht euer Nachfolger. Ich bin es leid, mich hier aufzureiben. Und diese Klarheit, was ist erforderlich, damit der Generationenübergang klappt und dass das Unternehmen profitabel weiterläuft. Diese Klarheit schaffen wir eben in diesen 8 Wochen. Und Klarheit ist deshalb auch ein gutes Stichwort, weil auch da jeder weiß, was muss er vorher dazu mitbringen, dass wir alle Infos auf den Tisch bekommen und die gehen nachher auch mit einer Klarheit daraus, was ist jetzt zu tun, damit die Nachfolge klappt. Und damit hast du ja sowohl das emotionale Risiko ein Stück weit raus, du hast aber auch wirtschaftliches Risiko raus. Und ein Unternehmen, was du übergibst, ist ja ein Wert. Das hat ja einen Wert und der unter Umständen 7-stellig ist. Und wenn du dann Statistiken daneben liest, wie hoch die Scheiterquote von Nachfolgen ist, dann sind das da schon mindestens 6-stellige Werte, die da im Raum stehen. Sollte so eine Nachfolge nicht klappen.
Ja.
Und dieses Risiko nehmen wir halt über diesen Prozess raus.
Genau. Das ist das Schöne an deinem Sternekochrezept, dass du halt wirklich auch dem Senior, der abgebenden Generation sagen kannst, okay, ich sehe da an den Stellen halt ein hohes Potenzial, dass das auch funktioniert. Und weil wenn das nämlich funktioniert, und das ist ja das, was immer mitschwingt, das war auch das, wo wir zum Beispiel sehr intensiv auch beim Thema wertbasierter Preis drüber diskutiert haben, ist, die nachfolgende Generation hat ja nicht mal ein paar Millionchen auf dem Konto liegen und sagt so, komm hier, hasse und viel Spaß beim Golfen oder Motorradfahren oder was Segeln oder was immer das Hobby ist, ja, sondern da geht's ja oft über eine Finanzierung und Teile der Finanzierung werden ja wieder aus dem zukünftigen erwirtschafteten Umsätzen generiert und so weiter und so weiter. Scheitert die Nachfolge, ja, dann sieht der Senior möglicherweise sein Geld nicht. Das ist ja ein Riesenthema.
Ja, und das ist ja gerade auch bei Nachfolgern, die sind da unter Umständen auch in einer Lebensphase, wo sie vielleicht auch gerade noch Familie gegründet haben oder vielleicht auch noch ein Eigenheim oder was, eine Wohnung oder was angeschafft haben, vielleicht ja sowieso irgendwelche finanziellen Verbindlichkeiten schon haben. Und wenn sie dann auch nur einen Teil davon fremdfinanzieren, da muss ja auch die Ehefrau, Ehemann irgendwie mittragen. Das spielt ja auch, das private Commitment muss ja da sein. Ich gehe diesen Weg. Und wie gesagt, auch da muss ja dann im Zweifel eine Bank, wenn ich einen Fremdfinanzierungsanteil habe oder selbst wenn ich Fördermittel, gibt es so KfW-Gründerdarlehen, die ich dafür nutzen kann. Auch die wollen ja wissen, kann der das? Kann das in der Konstellation klappen? Ist das Unternehmen das wert, was da steht? Und da, das ist also so ein, ich nenne es mal Abfallprodukt meines Prozesses, dass man eben diese ganzen Stakeholder dieses Nachfolgeprozesses auch mit belastbaren Informationen versorgen kann.
Ja, genau. Jetzt warst du ja bei mir, dem Zwei-Tages-Workshop, und wir haben dein Product as Service gebaut. Was waren für dich so Aha-Momente im Workshop, als wir daran gearbeitet haben?
Also erstens ein super gutes Klima, um konzentriert, fokussiert zu arbeiten. Also ich bin ja zu dir gekommen mit einem Kopf voller Ideen, hatte das so lose, natürlich irgendwie auch über die Videokonferenzen, die wir vorher hatten, schon so lose eine Idee, wo geht die Reise hin? Und das war also der erste Augenöffner, dass du von vornherein gesagt hast, pass auf, das ist der Product-Size-Service Nummer 1, den nehmen wir jetzt. Und ich hatte noch weitere Ideen, da können dann auf Dauer auch noch weitere Services draus entstehen. Das sind jetzt, heute hat das keine Priorität, aber diese losen Gedanken, die ich im Kopf hatte, hast du, ich glaube, nach einer halben Stunde schon so strukturiert gehabt, dass wir genau wussten, okay, das ist jetzt mal der erste Product as Service, den machen wir jetzt mal richtig. Und das hat mir selber auch eine gewisse Sicherheit gegeben, zu sagen, jawohl, das ist eigentlich genau so geile Idee, hätte ich mir damals gewünscht. Und also das war so dieses, deine analytische Auffassungsgabe gepaart mit der, ich mal, fokusfördernden Umgebung bei dir in der Polizeiwache. Das war wirklich ein Augenöffner und wir haben da ja wirklich den ganzen Tag krass konzentriert gearbeitet. Ja, wir hatten zwischendurch auch mal eine Pause oder so. Die Köpfe haben geraucht, aber als ich da abends rausgegangen bin ins Hotel, habe ich gesagt, wow, ich wusste schon, das klappt. Ja. Und ja, am zweiten Tag haben wir natürlich dann noch einen Feinschliff gemacht, der war auch wichtig. Also ich habe jetzt tatsächlich der Begriff Sternekochrezept passt wirklich gut, weil ich jetzt auch, obwohl das ja mein Baby ist, mein Produkt ist, ich habe aber jetzt auch eine Struktur und eben ein Rezept. Ich weiß genau, wann muss ich die Herdplatte höher drehen und wann nicht und welche Zutat muss noch rein, damit es nachher geil schmeckt. Und das haben wir in diesen 2 Tagen echt gut hingekriegt. Und also letztlich, ich bin nicht mit vielen losen Gedanken zu dir gekommen. Die haben wir super strukturiert. Ich bin auch euphorisch nach Hause gefahren, aber nicht so übertrieben euphorisch, sondern realistisch euphorisch, weil ich genau wusste, ich habe jetzt einen roten Faden und damit kann ich Attacke machen.
Ja, super. Du hast ja jetzt erlebt, selber als Freiberufler, der du jetzt in dieser neuen Rolle ja durchaus bist, was ein Product as Service ist, wie der Workshop funktioniert, wie die Denke dahinter ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten am zweiten Tag so zweimal so einen Aha-Moment, wo du, sag mal, ist das so? Und ich so, ja, genau das. Ja? Hast du so ein paar Tipps für Freiberufler, die über ein Product as Service nachdenken?
Also, das erste ist vielleicht so ein bisschen die Motivation. Warum soll ich mich mit Product as Service überhaupt auseinandersetzen? Mein Motiv war ja, dadurch, dass ich noch ein Unternehmen mit fast 100 Mitarbeitern habe, sollte ja mein zeitliches Engagement für mich kalkulierbar sein, dass ich beiden Dingen, sowohl der Nachfolgeschmiede wie auch dem Bauunternehmen, gerecht werde. Das war so meine Motivation. Ich brauchte eine Struktur, damit es für mich zeitlich planbar ist. Aber wenn ich jetzt nur das eine Geschäft hätte, dann wäre meine Motivation, wow, ich muss nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern durch die Struktur, die du da aufbaust, hast du einen irrsinnig langen Hebel. Und ich glaube, für viele, die heute so latent in so einem Hamsterrad drin sind, und sich mit Kunden drum käbbeln, wie hoch denn jetzt ihr Verrechnungssatz ist. Egal, ob es eine Ingenieurleistung ist oder eine Beratung, Steuerberatungsleistung oder was weiß ich was. Du hast ja immer irgendwie kostenaffine Kunden, die dann mit dir rumdiskutieren, warum kostet das jetzt 86 und nicht 82 Euro? Und um aus dieser Diskussion rauszukommen, ist dieser Product as Service gut, weil wir definieren ja auch das Preisschild über dessen Wertschöpfung. Also wir reden nicht über, welche Kosten hast du und warum müssen diese sein, sondern was ist eigentlich der Wert für den Kunden? Und das auch so mit diesem Mehrwert zu verkaufen, das war für mich ein Augenöffner, wo ich mich auch ein bisschen drüber geärgert habe, dass wir das bei uns in der Baufirma manchmal nicht besser hinkriegen, weil wir machen viel öffentliche Ausschreibungen, da geht es nur über den Preis. Aber eigentlich sparen wir mit unseren Dingen da auch den Kommunen richtig, richtig viel Geld. Nur wir vergessen das in unserer Argumentation, weil wir schon so in diesem blöden Ausschreibungsthema drin sind. Also zwei Riesenmotive, also Zeit wird planbar und ein ganz anderer Blick auf Vergütung und damit auch eine Wertschätzung für die eigene Leistung.
Oh ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist aus meiner Sicht, das ist ja die Erfahrung, die ich auch damals im Ingenieurbüro gehabt habe. Du hast nicht mehr diese, Also ich habe das unfassbar gehasst, wenn die angefangen haben bei mir oder über Stundensätze zu diskutieren oder Tagessätze zu diskutieren, wo ich mal, also wo ich mich persönlich angegriffen sozusagen gefühlt habe.
Ja.
Ja. Was rechtfertigt, dass ich sage, nee, Pfingsten nur Geld pro Stunde.
Ja, und das Tolle ist ja, du kriegst, wenn du den Prozess klar hast und dein Preisschild klar hast, ist die Erwartung des Kunden ganz klar. Der weiß, er bezahlt X für Produkt Y. Ende der Diskussion. Und das ist ja jetzt auch gerade in meiner speziellen Situation so toll. Es gibt einen ganz klaren Prozess mit einem ganz klaren Ergebnis und einem ganz klaren Preis. Und dann ist auch total klar, ich habe gar kein Interesse daran, nachher noch irgendwie da hinten was dran, irgendwelche Beratertagessätze, so wie das so bei irgendwelchen ERP-Einführungen oder CRM-Einführungen ist. Dann kriegst du 10 Beratertage angeboten und nachher werden 20 abgerechnet. Das ist ja gar nicht mein Geschäftsmodell. Und das ist aber in diesem Product as Service auch gar nicht nötig, weil der Prozess einfach bis hinten steht. Und da komme ich nicht an den Punkt, dass ich sage, ich habe Spielregeln definiert. Das ist klar, was da drin ist. Und dann ist auch das Ergebnis klar. Und ich kann, wenn ich mich an die Spielregeln halte, komme ich gar nnicht in der Verlegenheit, dass ich sage, ich brauche aber jetzt hier 3 Beratertage, 2.000 Euro, 2.500 Euro mehr. Also ist auch für den Kunden kalkulierbar.
Ja, ja. Wenn du jetzt, du weißt ja so ein bisschen, was ich mache und wie der Workshop funktioniert. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Workshop zu machen. Das eine ist ja das 1:1, wo wir beiden intensiv wirklich an deinem Sternekochrezept am Ende gearbeitet haben. Es gibt die Gruppenvariante, hatte ich ja jetzt auch. Es gibt diese Online-Workshop-Variante in Verbindung mit der Product as Service Mastermind. Hat das für dich verschiedene Chancen oder ist das für, wo würdest du sagen, für wen ist was vielleicht ideal, wenn dich jetzt jemand fragt, so soll ich den Workshop mit Mike machen? Was gibt's denn da? Ja.
Also, für mich war das 1:1 ideal, weil ich halt eine sehr spezielle Dienstleistung einerseits habe und andererseits habe ich da noch kein Tagesgeschäft gehabt. Also ich musste nichts weglassen, was ich heute schon gewohnt war, weil ich das von vorne an angefangen habe, da war der 1:1-Workshop super. Den kleinen Gruppen-Workshop kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut ist bei Leuten, die ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Wertschöpfung haben. Also es ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel an Planungsbüros denkst, ist ja egal, ob da jemand Brandschutz macht, ob der CE-Kennzeichnungen macht, ob der Gebäudeentwässerung macht oder irgendwie sowas. Die haben ja ein bisschen eine ähnliche Wertschöpfung und ich glaube, die könnten sich auch gegenseitig noch befruchten oder über den Austausch miteinander noch beschleunigen, so nach dem Motto, ey, warum machst du das denn so? Wir haben da dieses Software-Tool dazu gekauft, das machen wir jetzt alles automatisiert. Also ich glaube, gerade so bei Planungsbüros, letztlich bei Steuerberatern wahrscheinlich auch, wenn die ähnliche Herausforderungen haben, könnt ihr sich in so einer Kleingruppe, glaube ich, ganz gut befruchten. Und ja, in dem Gruppenmentoring, da muss man, glaube ich, eine gewisse Selbstdisziplin haben, die Sachen auch durchzuziehen, aber dadurch kannst du natürlich auch das Tempo selber bestimmen. Also wenn du sagst, okay, ich will das nebenbei in den nächsten 2 Jahren aufbauen, weil ich eigentlich hier in meinem Kerngeschäft ganz zufrieden bin, dann ist das vielleicht der richtige Weg. Und das ist nämlich jetzt so ein bisschen die Schattenseite. Ich habe ja jetzt bei dir in den 2 Tagen diesen ganzen Prozess durch, habe Hausaufgaben mit nach Hause genommen, wir haben danach noch regelmäßige Videocalls. Also ich muss da jetzt schon Gas geben und auch meine Sachen mit Leben füllen. Und das ist ja ein bisschen Druck, den finde ich ganz gut, damit ich damit auch in die Gänge komme und damit ich das Ding auch auf Flughöhe bringe. Ja. Aber das muss einem auch vorher bewusst sein, dass das einfach natürlich sehr konzentriert ist, damit du aber kriegst du eine Geschwindigkeit drauf, die solltest du dann auch halten.
Ja, definitiv. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, wir haben in deinem Sternekochrezept oder am Ende des Sternekochrezepts haben wir noch über den Burggraben gesprochen. Also was baue ich ein, damit andere, also damit der Kunde noch ein Bonbon obendrauf bekommt und dass Wettbewerber oder andere das nicht gleich kopieren. Da haben wir also auch drüber gesprochen. Also wir haben zum Beispiel bei mir noch so 2 kleine Boni definiert. Also wenn einer jetzt noch gar nicht so richtig überzeugt ist, oh, soll ich das denn ausgeben, um meine Nachfolge hier begleiten zu lassen? Da haben wir wirklich noch 2 Bonbons obendrauf, die wirklich aus der Praxis kommen. Die so wirklich, wo ich sage, ey, das hätte ich mir damals gewünscht. Das hätte mir geholfen. Das ist irgendwie ganz, ganz cool und letztendlich habe ich von mir aus noch so eine kleine Mini-Garantie oben drauf gelegt, die auch, wenn dieser Product as Service abgeschlossen ist, noch ein halbes Jahr zieht, wo Leute dann sagen können, ey, ich habe hier noch ein Thema, ich komme auf diese Garantie zurück, ich brauche dich jetzt da nochmal. Also das ist also bei mir auch kein Sell-and-Forget-Geschäft, sondern über die Garantien und die Boni, die ich da noch gebe, stehe ich den Leuten auch, nachdem wir diesen Nachfolgeprozess durchgegangen sind, noch zur Verfügung. bei Dingen, die denen nachher helfen in der Mitarbeiterkommunikation und die dem Nachfolger dabei helfen, dass die ersten 100 Tage oder das erste halbe Jahr im Sattel gut zu überstehen.
Ja.
Das war das Thema. Das haben wir auch noch ganz klar definiert. Cool, merkt man an meinem Erzählen ja vielleicht schon. Ich habe da selber Bock drauf, das noch oben drauf zu legen.
Das merkt man.
Und das war so auch noch ein Thema, ja.
Ja, ja, ja.
So, und nun weißt du auch, welche Vorteile ein Product as Service mitbringt. Und von diesen Vorteilen profitieren natürlich auch die Kunden meines Nachfolgeschmiedesprints. Ich finde, das Ganze ist sehr transparent durch diesen Product as Service. Meine Kunden wissen genau, was sie im Nachfolgeschmiedesprint erhalten und zu welchem Preis. Und wir legen ja schon am Anfang der Zusammenarbeit Termine fest, damit wir auch zügig zu Ergebnissen kommen. Meine Kunden können eine schnelle Kaufentscheidung treffen. Wir brauchen keine langen Verhandlungen oder Aufklärung von Angebotsinhalten, weil mein Angebot klar verständlich aufgebaut ist und man sofort die Vorteile darin erkennt. Und das Ganze hat für meine Kunden auch ein geringes Risiko, weil meine Abläufe sind standardisiert und minimieren so unerwartete Kosten oder Verzögerungen. Und ich habe ja auch gar kein Interesse daran, mich nachher noch einen Haufen Beratertage nach Aufwand zu berechnen, weil sowohl ihr als Kunden wie auch ich als der euch begleitet, sind doch viel zufriedener, wenn wir wirklich nach 8 Wochen die Roadmap, die Meilensteine für eure weitere Nachfolgeregelung stehen haben. Und dann werdet ihr mich sicherlich eher weiterempfehlen, als wenn ich nachher euch noch Rechnungen mit Zusatzleistungen aufmache. Ja, wenn du nun überzeugt bist, dass mein Nachfolgeschmiedesprint dir bei deiner Nachfolgesituation, egal ob du Junior oder Senior bist, helfen kann, dann besuch doch meine Webseite www.nachfolgeschmiede.de und buche dir einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Den Button dafür kannst du auf der Webseite nicht übersehen. Danke dann auch, dass du bis hierhin zugehört hast. Und damit andere Interessierte diesen Podcast noch schneller finden, lass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcast-Player da und empfehle mich weiter. So, und jetzt wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Restwoche. Mach's gut, bis demnächst, dein Benedikt. Hey!